Gnade sei mit uns und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Ich lese uns einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Das ist ein Adventstext, auch wenn er auf den ersten Blick gar nicht so scheint. Lukas 3, die Abvers 1. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes der Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Gegend von Trachonitis, wo man das ist, und Lysanisas Vierfürst von Abilene. Als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da kam das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten, der sagt: Es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal soll aufgefüllt werden und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. Da sagte er zu den Leuten, die hinausgekamen, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gesagt, dass ihr dem zukünftigen Zorn entkommen werdet? Seht zu, tut rechtschaffende Früchte der Buße und fangt nicht an, bei euch zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Und ich sag euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist den Bäumen schon die Axt an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Leute fragten ihn: Was sollen wir denn tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, handle genauso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sagten zu ihnen: Meister, was sollen wir tun? Er sagt zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch zusteht. Da fragten ihn auch die Kriegsleute: Und wir, was sollen wir tun? Und er sagte zu ihnen: Tut niemanden weder Gewalt noch Unrecht und gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Schöner Adventstext, oder? Johannes, der Täufer, ist ja ein Bote des Advents. Er predigt ja die Ankunft des Messias. Der Gesandte Gottes, der Bote und der Prophet ist Johannes, der jetzt in der Wüste draußen das verkündet. Gottes Wort geschieht zu ihm und er macht sich auf den Weg. Das hatte ja eine lange Anlaufzeit. Also Johannes war ja dem Zacharias und der Elisabeth verheißen worden und jetzt ist er herangewachsen. Nimm an, es ist eine ganze Weile Zeit ins Land gegangen und jetzt geht er los. Nach so vielen Jahren. Er proklamiert die Ankunft des Messias. Er wird jetzt kommen und darauf sollen sich die Leute vorbereiten. Johannes, der Rufer in der Wüste, wie der Prophet Jesaja ihn beschrieben hat. Jesaja hatte auch eine Adventszeit im Blick. Auch dort sollte der Herr kommen. Und wenn ein Herr kommt, und vor allem wenn der Herr kommt, dann war das für Jesaja eine gewaltige Prozession, ein Festzug, ein Herrschaftszug, eine Siegesparade. Und damit so eine gewaltige Prozession stattfinden kann, wurde im Prinzip eine Straße gebaut, eine Prachtstraße. Und man hört es schon in diesem Text, also alle Berge sollen erniedrigt werden und alle Täler sollen aufgeschüttet werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Straßenbau mitgemacht habt. Also wenn so eine neue Straße entsteht. Wir haben das in Elstal mal erlebt. Da wurde so eine neue Straße zum Bahnhof runter gemacht. Und es ging richtig den Berg runter dort. Und dann haben die dort wochenlang mit ihren Raupen Kies geschoben und mit ihren Rüttlern das alles verfestigt. Also bis irgendwie so, und das war eine kleine Straße, bis die da fertig waren. Aber hier soll das ganze Land eingeebnet werden, soll eine riesengroße Prachtstraße entstehen. Und auf dieser Prachtstraße soll dann der Herr der Herrlichkeit einziehen. Das ist das Bild, das Jesaja hatte davon, wenn der Herr der Herrscharen kommt. Johannes knüpft genau an dieses Bild an, aber bei Johannes, dem Johannes steht etwas ganz anderes vor Augen. Er meint, dass dieser Pfad oder diese Straße etwas sein soll, dass wir unsere Pfade gerade machen sollen. Johannes geht ins persönliche Leben der Menschen hinein. Advent sozusagen als eine Aufräumzeit im persönlichen Leben. Advent, Ankunft, dann darum geht es ja, Ankunft ist wirklich eine Zeit, oder Adventzeit ist wirklich eine Zeit, um wirklich etwas zu verändern. So hat es jedenfalls die alte Kirche verstanden. In der alten Kirche gab es 6 Adventssonntage und diese Adventzeit war eine Fastenzeit. Das heißt, man sollte in die innere Einkehr kommen, sich Gott hinwenden und sich so auf das Fest vorbereiten. Diese Fastenzeit wurde dann immer an den Adventssonntagen von einem Fastenbrechen durchbrochen. Dort hat man dann schon diesen Ausblick gewagt. Aber ansonsten war diese Zeit, diese 6 Wochen, war eine klare Fastenzeit. Also keine Tritra-Tralala-Zeit, in der wir 4 Wochen oder 6 Wochen von einem Jahrmarkt zum anderen tingeln, ein Adventskaffeekränzchen nach dem anderen besuche und hin und wieder das liebe Jesulein in der Krippe besingen. Was ist Advent heute noch? Was ist Advent bei euch? Ist es nicht in der ersten Linie eine Goldgrube für den Kommerz mit ein bisschen religiösem Firlefanz? Ein Kränzchen hier, ein Kerzchen dort und zwischendurch eine Bratwurst und ein Glühwein? Ist das wirklich Advent? Ist das schon Advent? Nein, die Ankunft des Herrn der Welt bedarf einer gründlicheren Vorbereitung, als ein paar Kugeln und Sterne aufzuhängen, Kerzen anzuzünden und Lebkuchen und Spekulatius zu machen. Advent, die Ankunft des Herrn bedarf einer anderen Vorbereitung, bei der wir nicht mit allem Möglichen alle Hände voll zu tun haben, sondern indem wir uns mit unserem ganzen Leben auf die Ankunft Christi einstellen. Ansonsten geht das gründlich in die Hose. Haben wir es im Blick, dass Advent bedeutet, dass der Herr wiederkommt? Und dass es nicht nur eine Anlaufzeit ist zu einem Fest, wo wir feiern, dass er mal gekommen ist? Das ist im Übrigen auch so, das, was Johannes in seiner Zeit erlebt hat. Der ist von Gott gesandt als Adventsprediger. Er predigt auch über die Taufe, der Buße zur Vergebung der Sünden. Und die Leute kommen auch und wollen sich taufen lassen. Also das ist ja das Schöne bei Johannes. Die Leute kommen. Die bleiben nicht weg. Sondern sie kommen zu ihm hinaus in die Wüste. Aber Johannes merkt sehr schnell, dass es ihnen nicht wirklich um die Buße geht, sondern um ein frommes Event. Da ist was los. Da gehen wir hin. Der predigt was von Messias. Und vielleicht ist er es ja selbst. Sogar die Leute aus Jerusalem, die Oberen, sind gekommen und haben gefragt, bist du es, Johannes? Bist du der Messias? Und er sagt, nee, ich bin nur der Herold. Also ich sag nur an, dass einer kommt. Also einer, der nach mir kommt, der viel größer ist, wo ich nicht mal würdig bin, ihm die Schuhe zuzubinden. Aber die Leute sind begeistert. So etwas sieht man und hört man nicht alle Tage. Da müssen wir unbedingt hin. Und dann treffen sie auf einen Typen wie Johannes den Täufer, der überhaupt nicht darauf aus ist, sich irgendwelche Freunde zu machen. Der Mann hat Mut, haben wir gerade gehört. Was für eine Begrüßung. Moin, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, ihr falschen Nattern. Nett, oder? Ich traue mich das nicht. Und die Leute denken noch, hey, habe ich mich da verhört oder hat er das wirklich gesagt? Nein, er hat das wirklich gesagt und er meint es auch noch so. Und er legt dann noch kräftig nach. Also glaubt ihr allen Ernstes, dass ihr so dem Zorn Gottes entgehen werdet? Ist ja lächerlich. Mann, mit eurem religiösen Firlefanz kommt ihr ja noch nicht mal bei mir durch. Aber bei dem, der kommt, doch erst recht nicht. Macht euch keine Illusion. Hey, schaut mal her. Die Axt, wir würden heute sagen, die Kettensäge ist schon an die Wurzel gelegt. Also jetzt wird's ernst. Sind gute Früchte am Baum? Wenn ja, okay. Wenn nein, dann wird die Axt an die Wurzel gelegt und der Baum wird umgehauen und verheizt. So sieht's aus, Freunde. Schluss mit lustig. Euer frommes Affentheater könnt ihr woanders aufführen. Wenn der Herr kommt, zählt nur eins. Rechtschaffende Früchte der Buße. Ja, ihr habt richtig gehört. Früchte der Buße sind gefragt, nicht nur fromme Worte der Buße. Ja, ich weiß, ihr erzählt mir jetzt wieder, dass ihr Abrahams Kinder seid, als wenn das was Besonderes ist. Abrahams Kinder kann Gott sich überall herholen. Notfalls macht er sich welche aus Stein. Euren Status könnt ihr vergessen. Ob du nun Abrahams Sohn oder Baptistens Tochter bist, am Ende zählen die Früchte, nicht der Status. Johannes wäscht den Frommen den Kopf. Dafür haben sie dann irgendwann auch einen Kopfhörter gemacht, also nicht Herodes, weil er ihnen auch dem die Buße gepredigt hat. Denn die Leute, die dort sind, die zu ihm rausgekommen sind in die Wüste, das sind ja in erster Linie Abrahams Kinder. Was ist das bei uns, bei den Baptisten, Töchtern und Söhnen? Kommt Johannes Bußpredigt bei uns an? Oder wiegen wir uns auch in unserer christlichen Sicherheit und sagen, das war ja alles, bevor Jesus angekommen ist. Wir sind ja jetzt gerettet. Uns kann doch gar nichts passieren. Aber wie sieht's aus, wenn Jesus wiederkommt? Wir leben ja auch in dieser Adventszeit des wiederkommenden Herrn. Welche rechtschaffenden Früchte der Buße wird der Herr der Herren denn bei uns finden? Die Leute damals waren jedenfalls erstmal richtig geschockt. Aber, also ich nehme an, dass auch viele nach Hause gegangen sind, dieser Spinner soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber die da geblieben sind, die wurden nachdenklich. Und dann haben sie gefragt, okay Johannes, wir haben verstanden, aber was konkret sollen wir denn jetzt tun? Und wieder trauen sie ihren Ohren nicht. Hatte Johannes ihnen nicht eben gerade die Hölle heiß gemacht? Und jetzt kommt er mit Pillepalle um die Ecke? Wenn du zwei Jacken hast, gib dem eine, der keine hat. Und wenn du was zu essen hast, gib dem eine Stulle, der Hunger hat. Okay, wenn es weiter nichts ist, ist doch alles Paletti. Dann haut's doch hin. Wenn man einen Moment darüber nachdenkt, merkt man, dass Johannes schon ein Fuchs ist. Er bringt das, worum es bei den Früchten der Buße geht, mit wenigen Worten auf den Punkt. Tu das, was nahe liegt und dir möglich ist. Du musst nicht das tun, wozu du gar nicht in der Lage bist. Du musst nicht die Welt retten. Das wird ein anderer machen, sagt Johannes. Aber du selbst hast eigene Möglichkeiten und kannst etwas tun. Tu das, was nahe liegt und dir möglich ist. Was du vor Augen hast, was um dich herum geschieht, in all diesen Bezügen handle barmherzig. Tu die Werke der Barmherzigkeit. Wie genial ist das denn? Was Johannes auf den Punkt bringt. Wir weichen ja auch so gerne aus in die Unmöglichkeiten, oder? Bevor wir unsere Möglichkeiten sehen. Nehmen wir mal das wunderschöne Thema Klimawandel. Da können wir nichts tun, oder? Also, wir als, glaube ich, Europa haben 5% dieses Klimatreibhausgase, die wir ausstoßen. Da müssen doch ganz andere anfangen. Also, ob wir um die Welt jetten, ob wir bedenkenlos Auto fahren, oder sonst irgendwas machen, ob wir Pfand sammeln oder nicht. Darauf kommt das doch nicht an, oder? Damit haben wir es ausgelagert. Sollen sich doch andere, die viel größer sind, die viel verantwortlicher sind, die viel mehr machen können als wir, sollen die sich doch kümmern. Aber wenn wir das tun, was wir tun können und uns daran machen, was uns möglich ist, nicht was uns unmöglich ist, sondern was uns möglich ist, dann kommen wir wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Schritt vorwärts, aber wir kommen Schritt vorwärts. Das ist in vielen Bereichen so. Wenn wir das alles nur global betrachten, kriegen wir nichts auf die Reihe. Das ist wichtig, auch Leute, ich bin einer dafür, der wirklich global denken soll. Aber wenn es um unsere Möglichkeiten geht, um das, was wir tun können, um das, was dran ist, dann sind wir gefragt. Und zwar mit unserem Können, mit unseren Möglichkeiten und mit dem, was wir machen können. Das ist das, was er auch bei den Werken der Barmherzigkeit. Wir werden nicht die Welt retten. Also alle Elend beseitigen. Aber wir können mit dem, was wir geben, an ganz bestimmten Stellen helfen. Und das können wir. Und das sollen wir auch. Johannes nimmt die Leute in die Verantwortung, ohne sie zu überfordern und ohne sie zu unterfordern. Beides ist ja problematisch. Und genauso in dieser Verantwortung sind wir selbst gerufen. Was liegt eigentlich bei dir da und wozu bist du in der Lage? Auch du musst nicht die Welt retten. Versprochen, das hat Jesus getan. Aber du kannst dem Nächsten helfen mit dem, was du hast und was du kannst. Mit deinen Gaben, mit einem Besuch, mit tröstendem Wort, mit einer Spende, mit einer praktischen Hilfe, einem diakonischen Einsatz, vielleicht auch mit einem ZFG-Jahr. Was liegt vor deinen Füßen und ist dir möglich? Und fasziniert von dieser genialen, einfachen und doch tiefgreifenden Antwort von Johannes wagen sich jetzt selbst die Problemfälle aus der Deckung und fragen, was sollen wir denn machen? Die Zöllner zum Beispiel. Und auch da bleibt Johannes bei seiner Linie. Gute Früchte der Buße sind, die krummen Wege jetzt gerade zu machen. Also nehmt nicht mehr, als euch zusteht. Da lag ja das Problem mit den Zöllnern. Sie waren maßlos. Also, Zöllner war früher so, die haben einen Zollbezirk gepachtet. Und die mussten im Jahr für diesen Zollbezirk eine bestimmte Summe an die Römer abführen. Und alles, was sie da drüber erwirtschaftet haben, floss in ihre Tasche. Das war eine Maschine zum Gelddrucken. Ja? Sie verlangten mehr als recht war. Sie würde also wunderbar in unsere Gesellschaft passen, in die immer mehr Gesellschaft. Mehr Boni, mehr Rabatt, mehr Gewinn, mehr von den Versicherungen, als mir zusteht, mehr Stunden auf dem Zettel als gearbeitet, mehr Waren im Korb als bezahlt. Nur bei zwei Sachen hätten wir gern weniger. Bei den Punkten in Flensburg und morgens bei den Pfunden auf der Waage. Ne? Aber da würden wir gern auch weiterhin schnell fahren und mehr essen, als uns gut tut. Ich weiß, wovon ich rede. Johannes sagt den Zöllnern, macht eure krummen Wege jetzt gerade. Macht ernst mit der Hinkehr zu Gott. Macht es, weil unser Herr kommt, weil Advent ist, weil es an der Zeit ist, etwas zu verändern. Und schließlich wagt sich auch ein Fremder, ein Heide, so ein verhasster Römer, römischer Soldat vor und fragt, und was soll ich tun? Und Johannes rät ihm, den Menschen, über die er als militärischer Besatzer Macht hat, keine Gewalt und kein Unrecht anzutun und genügsam zu sein mit seinem Sold. Also nicht zu plündern. Und sie hatten Gewalt. Wenn wir an die Stelle in der Bergpredigt denken, wo Jesus sagt, wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen. Dann war ist das passiert, als Jesus zur Kreuzigung geführt wird und zusammenbricht. Und ein römischer Soldat irgendeinen Bauern dort nimmt, den Simon von Kyrene, und sagt, du trägst jetzt das Kreuz. Du konntest jederzeit dienstverhaftet werden von den Besatzern. So, und Jesus sagt zu ihm, wenn der dich zwingt, eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Ja? Das ist schon eine Herausforderung. Aber den Soldaten zu sagen, ey, hör auf mit deiner Willkür. Hör auf mit der Plünderung, hör auf, dir etwas zu nehmen, was dir nicht gehört. Nur weil du die militärische Macht hast, weil du die Waffe in der Hand hast und der andere parieren muss. Üb also keine Gewalt aus und kein Unrecht. Bereichere dich nicht auf Kosten der Armen. Es ist ja erstaunlich, umso mehr wir Menschen verdienen, umso weniger wollen wir zum Gemeinwohl beisteuern. Ne? Das ist so. Umso größer kommt uns immer die Steuerlast vor. Aber auch hier fordert Johannes nur, was jedem Einzelnen möglich ist. Ihr braucht niemanden zu bedrohen, keinem Menschen Gewalt anzutun. Es liegt an ihm, ob er jemanden benachteiligt oder betrügt und auch, ob er unrechte Nebeneinkünfte ergaunert. Es bleibt also dabei, tu das, was nahe liegt und dir möglich ist. Du musst nicht die Welt retten. Das hat Christus getan. Aber tu auch, was nahe liegt und dir möglich ist, denn unser Herr kommt. Und er wird an dem Baum unseres Lebens nach den rechtschaffenen Früchten der Buße schauen. Die Leute, die zu Johannes hinausgegangen waren, hatten etwas anderes erwartet. Ein Event, ein Feuerwerk, ein Heißmachen in der Erwartung von etwas ganz Großem. Und dann ist Advent so ganz anders, so ganz persönlich, so hautnah mit dem Griff an die eigene Nase und der ernsthaften Aufforderung, ernst zu machen, umzukehren und das Leben wirklich neu auf den kommenden Herrn auszurichten. Ganz praktisch und für jeden Einzelnen machbar. Keine Überforderung. Ich weiß nicht, wie sind wir heute Morgen hierher gekommen und wie gehen wir nach Hause? In der Besinnung auf Advent, auf den wiederkommenden Herrn, ausgerichtet auf ihn, ganz praktisch für mich mit dem, was für mich machbar ist. Ich wünsche dir und ich wünsche es mir, dass an unserem Baum des Lebens rechtschaffende Früchte der Buße wachsen. Früchte der Buße sind ja immer Früchte der Hinkehr. Wir machen das nicht, um uns das Himmelreich zu erarbeiten, sondern weil uns Christus mit seiner Liebe beschenkt hat, dürfen wir jetzt etwas zurückgeben. Das ist die Buße aus der Hinkehr. Wir sind umgekehrt von einem falschen Weg und kehren uns jetzt hin zu Christus und folgen ihm nach in seine Hingabe. Die Hinkehr zu unserem kommenden Herrn ist die ideale Festvorbereitung. Es ist nicht nur notwendig, dass wir unsere Wohnung fein rausputzen und unsere Städte in Lichtstraßen verwandeln, sondern noch viel mehr, dass wir unser Leben wieder in die richtige Spur bringen, nämlich auf die Spur unseres Herrn Jesus Christus. Amen.